Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 296, Epheser 4, 1-6.
Zu höherem Berufen. Nur eine leere Hoffnung? Waren Sie in Ihrem Job schon einmal hoffnungslos überfordert? Vielleicht sind Sie es ja auch noch. Woran liegt's? An den anderen? An Ihnen selbst? An der falschen Organisation? An mangelnden Fähigkeiten? Und was ist, wenn es an Ihrem Charakter liegt? Wenn Sie zum Beispiel aufbrausend sind, ungeduldig und rechthaberisch? Wenn Sie sich ständig durch Ihre Art Feinde machen? Könnten Sie das einfach ändern? Zum Beispiel durch eine Schulung? Ja, jedenfalls macht den Ephesern Paulus in einem Brief einige Vorschläge, die es in sich haben. Sie sollen so leben, wie es ihrer christlichen Berufung entspricht. Und was er dann aufzählt, das hat es in sich. Es sind Eigenschaften, die sich jeder Christ und jede Christin eigentlich zu Herzen nehmen kann. Dieser Text steht im 4. Kapitel des Epheserbriefes. Da sagt Paulus: So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe, und seid darauf bedacht zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Ja, da sind sie wieder, die deutschen Worte, die ein bisschen anders verstanden werden, als sie eigentlich im Griechischen gemeint sind. Wir haben da ermahnen, ich ermahne euch. Wenn wir sowas hören, dann wissen wir eigentlich ganz genau, was damit gemeint ist. Da wird der Zeigefinger erhoben oder es wird eine moralische Forderung gestellt. Hier steht aber Parakaleo. Para heißt eigentlich an. Und Kaleo heißt rufen. Eigentlich heißt das anrufen. Das ist Ausdruck einer Bitte, einer Aufforderung durchaus. Aber es kann auch, je nach Kontext zum Beispiel, auch gemeint sein, eine Tröstung. Ich möchte euch anrufen, euch hier etwas Wichtiges zu sagen. Ermuntern kann das heißen. Oder letztendlich motivieren. Also in einer Motivation stärken. Darum geht es hier. Jedenfalls ist das kein erhobener Zeigefinger und keine Kontrolle und absolut keine moralische Überheblichkeit. Wir dürfen nicht vergessen, das ist eine Ansprache aus der Gefängniszelle. Ja, was sagt er denn? Ihr seid berufen. Ja, Irgendwie erinnert das an die Formulierung Adel verpflichtet. Ja, wer also berufen ist, der hat schließlich auch so etwas wie ein Ansehen zu wahren. Man könnte wirklich sagen, jeder Christ ist eigentlich eine Visitenkarte seines Glaubens. Im Idealfall ist er der Botschafter einer einmaligen, befreienden Botschaft. Er ist so eine Art von Vorbild. Er ist Kind Gottes und sollte auch als Kind Gottes in Erscheinung treten. Ja, er sollte so etwas wie ein Öffner sein, ein Öffner der menschlichen Herzen für eine Wahrheit, also ein Multiplikator dieser lebendigen Wahrheit. Das wäre das Ideale. Nun ja, man kann schon sehen, inwieweit Christen dieser Aufforderung entsprechen. Und jetzt formuliert er seine Merkmale. Sehr dicht, sehr gedrängt, wie das bei Paulus üblich ist. Die sollten wir uns mal im Einzelnen anschauen. Zunächst Demut, Sanftmut, Geduld. Drei Worte, die man so ein bisschen erst verstehen muss. Ja, Demut. Demut, damals wie heute, ist Demut etwas ziemlich Unübliches. Es wird als eine Art von Schwäche betrachtet. Das war damals auch so. Ja, demütig, das heißt irgendwie so, sich ganz klein halten. Aber die Christen hatten da schon einen anderen Kontext, nämlich den Kontext von Jesus. Sie haben erfahren, dass er sich über niemanden erhoben hat. Sich über jemanden erheben, das ist ja Hochmut. Sich für größer halten oder wichtiger oder bedeutungsvoller halten als andere. Und die natürlich dadurch abwerten. Oder wenn man nicht so es schafft, so richtig bedeutungsvoll zu sein, dann funktioniert es wenigstens durch die Abwertung anderer. Denn wenn ich andere abwerte, dann bin ich mehr, sonst könnte ich sie ja nicht abwerten. Jedenfalls ist damit niemals irgendeine Form von Unterwürfigkeit gemeint. Auch nicht ein sich verstecken. Es ist einfach die innere Gewissheit, dass die eigene Kraft oder Stärke oder die eigenen Fähigkeiten, alles das, was man in sich spürt, dass das überhaupt nicht meinen Wert als Mensch repräsentiert. Ich kann ja meine Kraft einsetzen, wenn ich sie habe, aber dadurch bin ich nicht übergeordnet über andere. Ich bin nicht mehr wert als andere, die über diese Kraft nicht verfügen. Also Demut, das ist die Fähigkeit, alle Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Das war für Jesus selbstverständlich. Er war jederzeit bereit, andere Menschen als ein Gegenüber auf Augenhöhe wahrzunehmen. Er war bereit, schwach zu sein, wenn es sein musste, um anderer willen. Und er war derjenige, der jeden Menschen einfach annahm als wertvoll. Und obwohl er selbst eigentlich alles, was Stärke bedeutet, in sich eigentlich verkörperte, alles, was er wollte, geschah, heißt das noch lange nicht, dass er sich über den anderen definiert hat. Jetzt gibt's den zweiten Begriff, Sanftmut. Auch den sind wir geneigt, sehr äußerlich immer zu betrachten. Das ist so ein bisschen karikiert wie eine Rehäugigkeit und eine leicht verhauchte Sprache, in der auch das Sanftmütige durchklingt. Das ist damit nicht gemeint. Sanftmut heißt schlichtweg der Verzicht auf jede Gegnerschaft, auf jede Neigung, emotional eine Front aufzubauen und gegen andere zu kämpfen. Es ist niemals eine Form der Anpassung. Ja, du bist der Meinung, ja, dann bin ich auch der Meinung, ganz sanftmütig. Nein, überhaupt nicht. Es ist auch kein Duckmäusertum, nichts dergleichen. Sanftmut heißt nur, in einem Konflikt nicht eine Feindschaft aufzubauen, die emotional immer mehr sich steigert und letztendlich im wechselseitigen Hass mündet. Da kann man problemlos deutlich sein, auch in jedem Konflikt. Aber diese Deutlichkeit, die verzichtet auf jede Form von überflüssiger Schärfe, bei der man sich irgendwie aufregt. Manchmal muss man sehr deutlich sein, klar. Aber das heißt doch in keinem Augenblick, dass der andere Gegner oder geradezu Feind ist. Ja, die Grundlage von solcher Sanftmut ist das, was vorher erwähnt wurde, nämlich Demut. Ohne Demut ist Sanftmut eigentlich unmöglich. Ja, und dann kommen wir zur Geduld. Geduld heißt hier ganz einfach Nachsicht mit der Schwäche anderer. Manche übersetzen das mit Langmut. Also wirklich auch, es ist eine Einsicht, dass jeder Mensch für das, was er erkennt, Zeit braucht. Das ist eine Art von auch Fehlertoleranz. Geduld heißt, man macht es dem anderen nicht zum Vorwurf, dass er nicht so schnell ist oder das nicht gleich begreift oder dass er vielleicht erst einmal ganz anderer Ansicht ist oder sich wer weiß wie verirrt hat. Ist auch eine Vergebungsbereitschaft. In Matthäus 18,21, da heißt es ja, da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm, also zu Jesus, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 77-mal 7. Also eigentlich, das ist jetzt nur so eine Art von poetischer Sprachform, eigentlich unzählbar. Es hört nicht auf. Diese Art von Geduld ist auch wieder nur möglich, wenn Demut und Sanftmut selbstverständlich ist. Sonst ist es wirklich nicht möglich, auch noch Geduld aufzubringen. Und dann zieht hier Paulus sofort das Fazit, nämlich die Bereitschaft, in Liebe den anderen zu ertragen. Ja, ist das nicht jetzt alles schon gesagt? Nein, das ist noch was Neues. Den anderen zu ertragen. Dieses Wort hat Jesus auch häufig gesagt. Er hat dann geseufzt, wie, bis wann soll ich euch ertragen? Wie lange noch? Das ist dulden, ja. Es fiel ihm manchmal auch schwer, aber es war auch eine Ermahnung. Macht's mir doch nicht so schwer. Es bedeutet, eine Last anzunehmen. Der andere kann uns jeweils eine Last sein. Ja, klar, es ist eine Last. Wir müssen nicht so tun, als ob das alles ganz einfach wäre, weil wir doch selbst so lieb sind und alle Menschen annehmen, deswegen wird alles ganz leicht. Nein, es wird dann ganz besonders schwer, wenn wir spüren, wie jemand das, was wahr und gut ist, eigentlich auch in sich nicht zur Entfaltung bringen kann oder will. Diese Last anzunehmen, zu erkennen und bewusst zu tragen, ja, das ist schon dasjenige, was wir immer wieder im Vaterunser auch in der Bitte formulieren, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und jeder, der sich so verhält uns gegenüber, dass er eine Last für uns wird, ist irgendwie auch unser Schuldiger. Das heißt also, ihm zu vergeben, Geduld mit ihm zu haben und ihn in Liebe zu ertragen, das ist zwar häufig sehr anstrengend, aber es ist die Grundlage dessen, wozu Christus auffordert. Das Problem an der Geschichte ist ja, dass Charakterstrukturen nur sehr, sehr langfristig änderbar sind. Und wenn sie geändert werden, dann eigentlich nur durch die Betreffenden selbst und eigentlich auch nur dann, wenn sie bereit sind, sich helfen zu lassen. Und eigentlich in Wirklichkeit auch nur dann, wenn sie sich von dem einzigen Heiland helfen lassen, der in diesem Bereich helfen kann. Ja, Es geht hier darum, dass wir uns auseinandersetzen können mit anderen und dass wir dem auch nicht ausweichen und dass wir das annehmen, dass wir es nicht abwälzen oder zurückgeben oder von uns weisen, sondern dass wir dabei bleiben, dem anderen gegenüber bleiben. Und dann erst kann das wirksam werden, was Paulus dann formuliert, nämlich diese Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Jedenfalls ist das ein völlig falsches Verständnis, wenn es jetzt keine Meinungsverschiedenheiten mehr geben darf, weil wir doch einig sein müssen. Das ist schlichtweg Unsinn. Denn wir sind unterschiedlich. Wir haben verschiedene Lebenserfahrungen gemacht. Wir haben verschiedene Kenntnisse, die auch zu anderen Perspektiven führen. Wir schätzen die Dinge anders ein. Wir berechnen sie anders. Wir befürchten andere Dinge. Manches fällt uns leicht, was anderen schwer fällt. Wir haben viel praktische Erfahrung mit manchem, was andere überhaupt nicht haben und umgekehrt. Das heißt, wir kommen immer wieder, wenn es darum geht, bestimmte Dinge zu beurteilen, zu anderen Ergebnissen. Klar, das macht aber nichts, denn im Idealfall tauschen wir uns ja darüber aus. Und im Idealfall ist das ein fruchtbarer Austausch. Wir sind bereichert durch das, was andere an Perspektiven im Umgang mit bestimmten Problemen zum Beispiel hinzufügen können. Hier geht es aber um was anderes. Hier geht es um eine Einheit im Geist. Nicht Einheit im Denken und im Beurteilen. Einheit im Geist. Was ist damit gemeint? Es geht hier um ethische Grundhaltungen. Und zwar um ethische Grundhaltungen, die aus dem Geist erwachsen, also aus der Liebe. Aus der Liebe zu Christus im Herzen. Es gibt faktisch keine Möglichkeit, sich zu einigen im Geist. Zum Beispiel mit Menschen, die also eine Menschenverachtung selbstverständlich praktizieren oder behaupten. Die also skrupellos sind, die heucheln, die in ihrer maßlosen Egozentrik ja eigentlich zu dieser sogenannten dunklen Triade zugerechnet werden können. Also dazu gehört der Narzissmus, das heißt also, alle sollen mich bewundern, oder der Machiavellismus, der Zweck heiligt jedes Mittel, das ist sozusagen die Botschaft des Machiavellismus, oder die Psychopathie oder Soziopathie. Das heißt, ich benutze alles und jeden, andere sind mir eigentlich egal. Ich bin bereit, da alles auf mich zu beziehen. Menschen, die eine derartige Form von Egozentrik haben und die überhaupt keine ethische Grundhaltung, also keine Empathie für andere haben, mit denen ist es faktisch unmöglich, im Geist eins zu sein. Denn Einigkeit im Geist heißt, dass das zentrale Motiv derer, die eins sind, die Liebe, die aus Christus kommt, in ihnen wirkt. Und da ist das Band des Friedens wirksam. Band des Friedens. Warum bindet dieses Band? Und was hat das mit Frieden zu tun? In Johannes 14, 27, da sagt Jesus: Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Mein Friede, das meint er damit. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Er macht also einen ganz klaren Unterschied zwischen einem Frieden der Welt und einem Frieden aus ihm oder durch ihn. Was ist denn da der Unterschied? Der Frieden der Welt ist eigentlich ganz klar. Das ist so der Nichtkrieg, die Abmachung, der Handel, du bekommst das, ich bekomme das und wenn du dich unterwirfst, sind wir uns einig oder wenn du das tust, sind wir uns einig, eine Hand wäscht die andere, da kann man ja seinen jeweiligen Vorteil haben oder auch so ein schönes Sprichwort, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, aber eigentlich ist das so eine Art von Gaunerfriede. Ein Friede, der so lange irgendwie äußerlich zu wirken scheint, solange alle irgendwie einen Nutzen oder einen Vorteil daraus haben, in einem Umfeld eigentlich des ständigen Mangels. Aber all dieser Scheinfriede, der führt dazu, dass die Beteiligten irgendwie auf die Möglichkeit, den anderen zu übervorteilen, lauern. Und jede Gelegenheit, wenn die Gelegenheit sich ergibt, auch nutzen. Was zur Folge hat, dass dann, wenn das rauskommt, dann die einem wieder nach Rache schreien und dass ein neuer Krieg ausbricht. Das heißt also, es ist ein Friede, der überhaupt keine wirkliche innere Friedlichkeit entwickeln kann. Und der Friede von Jesus ist ein ganz anderes, ein Segensfriede. Ein Friede, der es möglich macht, sich wechselseitig eben nicht Vorteile zuzuschanzen, sondern von innen heraus die anderen zu bereichern. Setzt aber etwas voraus, nämlich eine Grunderfahrung. Und die Grunderfahrung ist diejenige, ich werde existenziell geliebt. Eigentlich gibt es in mir keinen Mangel. Ganz im Gegenteil, es ist sogar eine Art von Überfluss, ein geistiger Überfluss da. Da ist auch keine Gier danach, nach den sogenannten Vorteilen, wo man da mit anderen schachern muss, damit dann irgendwie sowas wie eine Art von Friede möglich ist. Nein, es ist ein Überfluss und die Bereitschaft, auch an andere abzugeben. Und genau das schafft ein Vertrauen oder anders ausgedrückt eine Liebesbindung. Man vertraut einander, man hilft einander, man ist füreinander da. Das ist das Band des Friedens. Aus diesem inneren Geliebtwerden entsteht nur dieser Friede. Ja, dann spricht Paulus von ein Leib, ein Geist. Kürzer kann man es nicht sagen, aber was heißt das? Es ist das Prinzip des Lebensorganismus. Die verschiedensten Zellen, die verschiedensten Organe bilden dennoch eine Einheit. Jeder ist für alle anderen da. Und die Einheit wird durch einen Geist, ein Ziel gebildet. Letztendlich ist dieses Ziel die Liebe von Jesus, er selbst. Er selbst bildet die Grundlage dieser Einheit, egal wie verschieden wir sind. Und seine Liebe verbindet alles derartig, dass tatsächlich das Seltsame passiert, dass wir zusammenpassen. Wir passen alle zueinander. Aber jeder behält seine ureigene Besonderheit. Das ist das Faszinierende. Ja, dann spricht jetzt Paulus von Berufen zur Hoffnung. Berufen zur Hoffnung. Jedenfalls ist das kein Selbstentwurf. Also, ich bin mein eigener Gott, ich definiere mich selbst, ich entwickle mich selbst, ich entwerfe mein Leben, meine Persönlichkeit und alles das. Da beruft mich niemand, sondern da berufe ich mich selbst zu all dem Höheren, zu dem ich berufen mich fühle. Berufen von einer höheren Instanz heißt, dass wir es frei annehmen können oder ablehnen können. Aber diese höhere Instanz, die uns nicht nur kennt und unsere Fähigkeiten kennt, sondern die uns sogar im Innersten beschaffen hat, uns also so kennt, dass sie genau weiß, was wir eigentlich können und eigentlich wollen. Ja, wenn die uns beruft, für was denn? Für irgendeine Position? Ja, wenn schon, dann kann man sagen, für Aufgaben. Aufgaben, die wir übernehmen. Es gibt keine Berufung zum Beispiel zum ewigen Himmelsgenuss. Wir sind berufen, in den Himmel zu kommen und dann ewige Seligkeit irgendwie zu genießen. Das ist keine Berufung. Vielleicht sind manche enttäuscht, aber Berufung heißt auch immer Arbeit. Aufgabe, Arbeit. Aber im Gegensatz zu dem, was wir hier auf der Welt für Arbeit halten, ist das etwas, was uns ganz und gar entspricht, was uns von innen heraus ausfüllen kann, wo wir das, was wir sind und was wir können, auch wirklich zur Entfaltung bringen können. Dass wir dabei auch bei Bedarf die nötigen Kompetenzen einmal bekommen werden, Klar. Wenn wir also mit Jesus, um mal meine Redeweise wieder zu verwenden, das Universum mitgestalten, dazu brauchen wir Macht. Und dazu brauchen wir auch Weisheit. Wir müssen die Dinge durchdringen können, verstehen können und auch tun können. Dass wir sie zu dem Zeitpunkt bekommen, ist klar. Aber was machen wir hier? Jetzt ist das alles auf Hoffnung gestaltet. Und das heißt, alles ist vorbereitet, es ist vorgesehen, aber es ist noch nicht voll wirksam. Wir befinden uns hier auf der Erde quasi in einem Erprobungsgelände, in dem wir die elementarsten Dinge lernen, um die es wirklich geht. Nicht das Wissen oder die Macht, sondern unsere Liebesfestigkeit. Das ist dasjenige, was das Allerwesentlichste ist, weil die Liebesfestigkeit, die unbedingte innere Treue zu dem, was wahr und gut ist, das ist dasjenige, was das innerste Wesen Gottes ist. Und wenn wir an Jesu Seite einmal tätig werden wollen, brauchen wir diese innere Identität mit seinem Wesen. Ja, dann spricht jetzt Paulus von ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ja, ein Herr, eine Person, ein Ansprechpartner. Ja, und man kann das auch als Gegenüber bezeichnen. Das Gegenüber, mit dem Gott uns begegnet. Und das ist nun mal Jesus. Er ist unser Gegenüber. Er ist unser Gott. Ja, und da heißt ein Glaube. Was heißt ja wieder Glaube? Glaube heißt hier bedingungsloses Vertrauen. Bei allem, was wir tun. Wem gegenüber? Ja, genau. Diesem Gott gegenüber, der uns begegnen will. Der nicht nur bei und mit, sondern sogar in uns sein will. Ihm gegenüber bedingungsloses Vertrauen zu entwickeln. Aber nicht so ganz allgemein so. So im Sinne von süßen Gefühlen, sondern konkret in den Dingen, die wir tun, dass wir das, was wir tun, im Vertrauen auf ihn tun und damit ganz anders tun können. Was hat jetzt hier die Taufe zu suchen? Ja, eine Taufe. Manchmal entsteht ja so eine Art von Eindruck, als ob die Taufe wie eine Art von magischer Akt wäre, wie so eine Art von Geisterbeschwörung. Dadurch, dass getauft wird, entstehen jetzt ganz neue Bedingungen und so. Das muss man dann mit der richtigen Formel machen. Aber das ist Harry Potter-Fantasie. Die Taufe hat zwei Bedeutungen. Die Bedeutung nach außen ist eigentlich ganz klar. Es ist ein Bekenntnis. Es ist eine Bekenntnis zu diesem einen Herrn. Entweder bekennen wir uns persönlich zu ihm oder als Eltern ist das ein Bekenntnis, dass sie ihr Kind ihm anvertrauen wollen. Aber dieses Bekenntnis setzt Glaube eigentlich voraus. Ja, das ist die Bedeutung, die nach außen wirksam wird. Mit der Taufe selber wird mir dann sehr bewusst, dass ich zu ihm stehe. Und das ist für viele ein ganz wichtiger Akt, eine Zeremonie, die in ihnen selbst viel in Bewegung bringt. Es gibt aber auch eine Bedeutung nach innen, nämlich das, was auch die Taufe mit dem Heiligen Geist genannt wird. Das ist nicht einmal irgendwie so eine Art von ekstatischem Entzücken oder so. Nein, es ist ein Vorgang, der täglich oder meinetwegen sogar stündlich immer wieder entsteht in unserem Glauben, nämlich ein Absterben. Das ist das eine. Ein Absterben dessen, wie wir an die Welt gebunden sind. Wir sterben dieser Welt ab. Und es ist ein Auferstehen. Wir beginnen dadurch, dass wir dieser Welt absterben, immer mehr die andere Seite unserer Existenz, die geistige Seite, in uns zur Entfaltung zu bringen. Wir erleben durch diesen Vorgang der inneren Taufe immer wieder neu an allen möglichen Situationen im Leben, dass der Geist die eigene Lebendigkeit bedeutet und viel, viel intensiver in uns zu wirken beginnt für unser Leben, als das, was die Welt so zu bieten hat. Aber immer dann, wenn wir zu der Welt hinneigen, ist es so, als ob der Geist in uns zurücktritt. Und wenn wir mehr und mehr lernen und bereit sind, dieser Welt und ihren Äußerlichkeiten abzusterben, desto mehr steht der Geist in uns auf. Die Taufe ist also etwas ständig Wirkendes. Und insofern ist diese Symbolik des Untertauchens im Sinne von Absterben und des Auftauchens im Sinne der Auferstehung unglaublich gut dafür geeignet. Und dann spricht jetzt Paulus noch von ein Gott und Vater aller. Tja, Vater aller. Eigentlich ist das doch sehr simpel, oder? Gott ist die Quelle aller Existenz. Er ist auch der Erzeuger und der Erhalter eines jeden Bewusstseins. Denn das, was uns ausmacht, sind ja nicht die äußeren Dinge, sondern unser Bewusstsein, wie wir mit den äußeren Dingen umgehen. Er ist das, ja, die Basis alles Seins. Praktisch alles, was existiert, einschließlich unseres Bewusstseins, ist Teil seines Bewusstseins. Die Vorstellung, es gäbe eine Schöpfung, die irgendwie außerhalb von Gott läge, setzt voraus, dass es etwas außerhalb von Gott gäbe. Hat es noch nie gegeben, wird es nie geben. Alles ist innerhalb seines Bewusstseins. Und innerhalb seines Bewusstseins hat er das, was er als Ideen erhalten wollte, gewollt. Er sprach und Gott sprach und es ward. Wenn er also will, dass etwas bleibend sei, dann verdichtet er das dadurch, dass es von seinem Willen und letztendlich von seinem Liebeswillen gehalten wird. Und das ist sein Sprechen. Alles wird gehalten von seinem Willen. Das ist sein Wort. Wenn er irgendetwas loslassen würde, würde das sozusagen im Nichts versinken. Das Nichts gäbe es natürlich nicht. Also es wäre nicht mehr existent. Das heißt, etwas nicht existent werden zu lassen, ist für ihn ganz einfach. Der muss da nicht irgendwie mit irgendeiner Kraft das vernichten. Er muss es einfach nur lassen. Und dann ist es verschwunden. Will er aber nicht, weil er ist jemand, der das, was er geschaffen hat, mit seiner Liebe festhalten will und zur Vollendung bringen möchte. Und die Vollendung ist diejenige, dass wir ihm ein Gegenüber sein können. Also alles meint über allen, durch alle und in allen. Er ist also sozusagen die absolut übergeordnete Instanz. Das ist sozusagen ein richtiger Lobpreis in dem Sinne. Eine übergeordnete Instanz, die von uns aber überhaupt nicht auch nur hauchweise erfasst werden kann. Sie ist unerfassbar. Außer genau in dem, was er von sich zeigen will. Und das, was er von sich zeigen will, das ist das, wie er uns als Person gegenübertritt. Denn diejenigen, die wissen, wie das mit den Spielen ist, können wir das den Avatar Gottes nennen. Oder wir können es den Sohn Gottes nennen. Oder unseren Herrn, unser Gegenüber. Oder ganz einfach, unsere ganze Liebe.